Kennst du das? Du bist in einem Gespräch und dann kommen neue Ideen und es sprüht und es spritzt und du merkst aber, dass das alles super Ideen sind, dass es aber nicht zum Wesentlichen beitragen wird. Und es heißt nicht, dass wir helfen müssen und jeden Tag Geld spenden müssen. Das ist es eben nicht, ne? Sondern dass wir in der Gemeinschaft zusammenkommen, dass wir diskutieren, dass wir für andere aufstehen. Also es ist mannigfaltig, was du machen kannst.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner comdirect. Hallo und herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Ich bin Alicia und moderiere heute das Interview mit Tatjana Kiel. Tatjana ist CEO der Klitschko Ventures GmbH, Geschäftsführerin der Hilfsorganisation We Are All Ukrainians sowie Co-Founderin der gemeinnützigen Score for Impact GmbH. In ihren Verantwortungsbereichen stellt sie die Frage nach der sozial-ökonomischen Wirksamkeit. Und ihr Ziel sind Lösungen und Handlungsempfehlungen, die persönliche, unternehmerische, aber auch gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen. Liebe Tatjana, ich freue mich sehr, dass wir dich und deine Arbeit heute ein bisschen besser kennenlernen können. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich sehr. Ich fand, das klang gerade ganz gut, so was ich da gehört habe.
Auf jeden Fall. Und nebenbei machst du dann auch noch ein bisschen Ehrenamt und hast jetzt auch Anfang des Jahres ein Buch mit veröffentlicht. Ich habe mit Svenja Lassen schon über Bullshit Bingo gesprochen und möchte hier dann auch noch mal kurz mit dir anknüpfen.
Unbedingt.
Bullshit Bingo, was Frauen nicht mehr hören wollen. So heißt das Buch. Welche Rolle spielt für dich Sprache auch in deinem Alltag und gerade als Frau in Führungsrollen?
Also ich glaube jetzt mal unabhängig von Frauen oder Führungsrollen ist Sprache, also das Miteinander eigentlich ja das A und O und das wissen wir ja auch, ne? Und ich glaube, was uns ganz oft gar nicht auffällt, ist, wann das Gegenüber eigentlich die Augenhöhe verliert. Und das ist das, was mich so irritiert, dass das manchmal mir auch noch so geht in meinem Alter mit 45, dass ich denke, hä, war das jetzt gerade Augenhöhe verloren oder sollte das Sarkasmus sein oder was passiert da gerade? Ich wünsche mir, weil das immer schon mein Wunsch war, auch mit den Kindern und so, ich wünsche mir, dass wir immer dem Gegenüber ernst nehmen und ich wünsche mir, dass wir dem Gegenüber offen gegenübertreten und das geht eben nur mit einer Kommunikation, die neugierig ist und die zeigt, dass man Interesse an dem anderen hat. Deswegen ist es für mich, und das schließt natürlich auch das Frausein ein und das schließt natürlich auch das Leadership-Thema ein. Wenn du nicht die Offenheit hast deinem Gegenüber, dann wird die Kommunikation natürlich sehr eindimensional.
Thema Bullshit, wie viel begegnet dir davon auch heute noch?
Zugegebenermaßen sehr viel weniger als früher, weil natürlich in dem Sportumfeld, im Boxumfeld sehr männerdominiert, sehr machtgeldorientiert einfach andere Regeln herrschten, ne? Und deswegen einfach für mich den Platz da so zu finden gar nicht so einfach war und ich mich auch eher dabei ertappt habe, dass ich es gut fand, dass ich unterschätzt werde, weil ich dann einfach nicht so wahrgenommen wurde, ne? Und man auch nicht so eine Angst vor mir hatte und das hat mir ganz viele Vorteile gebracht, weil ich ganz viele Dinge wusste, die anderen tatsächlich nicht rausbekommen haben dadurch. Aber es ist natürlich am Ende auch ein Trugschluss, weil ich kann echt viel und wenn ich aber tue, als würde ich es nicht können, dann ist das, was ich tue, dann auch irgendwann das, was ich sage und was ich fühle und was ich denke. Und dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann denke ich auch, dass ich gar nicht so viel kann. Und das dann aufzubrechen, war total spannend und das geht aber auch nur mit einem Umfeld, das es zulässt. Und da habe ich, glaube ich, schon viel Glück mit den zwei Klitschkos, aber vor allem mit Wladimir gehabt, der immer Augenhöhe wollte und der auch immer diese Art von Kommunikation wollte, ne? Und jemanden klein machen gehörte noch nie dazu, dass das eine Art der Kommunikation war. Deswegen ist es mir dann oder jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich auch so viele andere Dinge mache, begegnet es mir weniger und trotzdem natürlich zwischendurch immer noch.
Okay, jetzt hast du den Boxsport schon ein bisschen angesprochen und von deinen Erfahrungen berichtet, dass es auch eigentlich ein Vorteil war, wenn man ja unterschätzt wird. So habe ich es jetzt rausgehört. Wie hast du dann diesen Vorteil für dich genutzt und dann vielleicht auch das Ruder einmal umgedreht?
Ich glaube, ich habe den Vorteil insofern genutzt, als dass ich mich nicht in den Vordergrund gespielt habe oder gedrückt habe, sondern sehr klar für mich verstanden habe, dass das nicht das ist, was das Gegenüber von mir jetzt erwartet oder braucht oder möchte. Und dass, wenn ich dieses Spiel aber mitspiele, was die Männer spielen, dass ich dadurch dann keinen Vorteil mehr habe. Sondern das wäre dann eher, oh, die ist aber laut oder die ist aber präsent oder ne, also all die Dinge, die wir typischerweise als Frauen hören. Ich habe es als Vorteil dahingehend genutzt, dass ich Informationen bekommen habe, die die Männer ganz oft nicht bekommen haben. Dass ich Dinge gespürt habe, gesehen habe, mitbekommen habe, gefühlt habe, die die Männer vielleicht so nicht mitbekommen haben. Und dadurch einfach ein anderes Bild der Situation hatte. Ob das immer richtig war oder so, das spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Sondern es war immer so, nochmal zu gucken, gehen wir jetzt wirklich von dem aus und ist das auch richtig oder ist das vielleicht ganz anders und sollten wir vielleicht nicht offener nochmal rangehen, um wirklich auch einen Mehrwert für uns irgendwie daraus zu generieren. Und ich habe dann aber im Nachhinein, also wenn ich jetzt auf meine Situation gucke, einfach gelernt, dass ich kein Problem damit habe, wenn ich unterschätzt werde, aber dass ich schon sehr klar meine Kraft und mein Wissen einsetze und auch sehr klar formuliere, wer ich bin und was ich kann und was ich möchte und was ich nicht möchte. Das ist schon sehr anders zu dem, was früher war.
Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und wir haben gerade noch im Vorgespräch quasi so ein bisschen über die wilden und turbulenten Zeiten gesprochen. Du bist ja auch jetzt gerade, was deine Ukraine-Arbeit angeht, ganz nah an Krisen dran und da würde mich interessieren, wie dein Kopf, deine mentale Stärke, dein Mindset dabei den Fokus behält und du auch Energie tankst.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Den Fokus behalten und Energie tanken ist nicht unbedingt das Gleiche. Tatsächlich ist es bei mir sogar das Gegenteil. Ich kann mich extrem gut, weil ich das gelernt habe, in dem Moment auf eine Sache konzentrieren. Und dann gibt es auch nur die eine Sache. Das nimmt mir aber ganz, ganz viel Energie, weil ich abschalten muss, weil ich, also kennst du das, du bist in einem Gespräch und dann kommen neue Ideen und es sprüht und es spritzt und du merkst aber, dass das alles super Ideen sind, dass es aber nicht zum Wesentlichen beitragen wird und dass der Aufwand dorthin, das zu tun, so viel größer wird, dass es das eigentlich nicht rechtfertigt, das zu tun. Also das passiert in meinem Kopf schon relativ schnell. Und deswegen versuche ich immer wieder diesen Kern oder diese Hauptstraße zurückzubekommen und zu sagen, verstehe ich, total wichtig, können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen, aber lass uns einmal jetzt überlegen, was es jetzt braucht, damit es überhaupt erfolgreich wird. Und dann kann der Erfolg gerne auch größer werden, indem das und das noch mit dazukommt. Aber das ist jetzt einmal das, was wir hinbekommen müssen, weil ansonsten landet es ganz viel in Luftschlössern und wir müssten und wir könnten, aber es wird nicht einmal umgesetzt. Und wenn wir nicht einmal ins Tun kommen, dann wird es einfach mühsam, ne? So. Und ich habe auch ganz oft den Eindruck, und das ist aber ein Persönlichkeitsproblem, nenne ich es, wenn jemand dann sagt, das müsste man auch tun, dann nehme ich das als meine Aufgabe an, obwohl es gar nicht meine Aufgabe ist. Und das stresst mich, weil dann habe ich das Gefühl, ich übernehme Aufgaben von anderen oder Ideen von anderen, um das sozusagen noch mit reinzuarbeiten. Und das wird mir dann irgendwann zu viel und dann merke ich, dass ich relativ schnell einen Stresspegel erreicht habe. Und um das jetzt sozusagen aufzulösen, wenn dieser Fokusmoment vorbei ist, braucht es in jedem Fall eine Ruhephase. Ich lese extrem viel, meistens historische oder Fantasy-Geschichten, die mich in eine komplett andere Welt bringen, sodass ich wirklich schaffe, komplett abzuschalten. Und das gelingt mir ganz gut. Das ist auch mal vielleicht irgendwie irgendeine Serie, aber ich schaue ganz, ganz wenig. Ich merke, dass ich dann anfange, während ich gucke, noch mit meinem Handy zu spielen oder irgendwas zu machen. Also das heißt, das Visuelle alleine reicht bei mir im Moment nicht, sondern es muss diese Welt sein, in die ich eintauchen darf. Und das geht bei mir am besten über Bücher.
Okay, also da schon mal der erste praktische Alltagshack und ich glaube auch Hörbücher beispielsweise sind ja dann auch wieder eine andere Art des Konsums und dabei kann man wunderbar auch noch wieder andere Dinge machen, was man ja beim haptischen Buch nicht kann. Also.
Genau, also sozusagen das Künstlerische, was ich mit meiner Tochter ganz viel mache am Wochenende oder auch zwischen der Woche, wenn wir abends Zeit haben, also etwas zu basteln, etwas zu kreieren, etwas auszuprobieren, damit man, wenn man in so einem Krisenmodus ist, tatsächlich sich so konzentrieren muss und aber das auch als Hobby hat, also einfach auch Spaß daran hat, dann ist das ein tatsächlich wahnsinniges Geschenk. Aber das bedeutet mehr Vorbereitung. Buch ist einfacher, ne? Aufklappen. Und das geht auch, wenn ich auf Reisen bin, einfach aufklappen und einfach mal 20 Minuten weg sein. Da würde ich jetzt nicht anfangen zu malen oder so.
Okay, gut. Geht ja vielleicht auch, aber gerade fürs Basteln mit der Tochter braucht man ja vielleicht doch ein bisschen mehr.
Ja, eben.
Okay, nochmal zurück zu den Klitschko-Brüdern. Du bist seit vielen Jahren Geschäftsführerin, hast die Kämpfe betreut. Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit?
Genau, es ist vor allem Wladimir Klitschko im Moment, ne? Das war, das ist wichtig, weil er ist Bürgermeister. Er hat ja ganz andere Aufgaben im Moment, Vitali. Und Wladimir hatte immer den großen Wunsch, die Karriere nach der Karriere zu starten. Das durfte ich dann mit ihm umsetzen nach diesen 12 Jahren im Boxumfeld. Ich kenne die schon super lange und sie wurden mir vorgestellt oder beziehungsweise Wladimir wurde mir auch vorgestellt. Also wir kennen uns seit der Zeit, wo sie eigentlich schon in Deutschland sind und wo sie kaum Deutsch konnten und erst mal Fuß gefasst haben, also noch gar nicht auch die Bekanntheit hatten. Das hat natürlich geholfen.
Werbung. Selfcare bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Was jetzt deinen persönlichen Führungsstil angeht, der hat sich ja über die Zeit auch entwickelt. Gerade wenn man in so einem Männermacht- und gelddominierten Umfeld groß wird, in Anführungszeichen. Wie hat sich das auf dich und deinen Führungsstil ausgewirkt?
Also ich finde, dass wir viel zu wenig wirklich ein Verständnis haben, was Führungsstil eigentlich ist. Ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen ist, warum Führung auch im Moment so viel diskutiert wird und so viel Unterschiedliches gemeint wird. Weil wir haben auf der einen Seite in den Unternehmen eine Führungsphilosophie und Werte und wir haben auf der anderen Seite unsere Persönlichkeiten, dann haben wir noch unsere Teams, dann haben wir verschiedene Aufgaben, dann gibt es irgendwann nochmal neue Instrumente, die New Work heißen oder so. Ist das dann ein Instrument oder ist das auch eine Methode? Also ne, man weiß gar nicht genau, was es eigentlich ist. Deswegen habe ich mir dazu noch nie wirklich richtig Gedanken gemacht, weil es mich auch ein Stück weit frustriert, weil es keine richtige Hierarchie dazu gibt, gefühlt. Ne? Also man kann nicht sagen, das und das ist es jetzt. Ich habe mit der Uni Hamburg aber gelernt, und das haben die rausgefunden, eher durch Befragung, dass ich einen paradoxen Führungsstil habe. Siehst du, kannte ich gar nicht. Also da wäre ich gar nicht drauf gekommen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Das bedeutet offensichtlich, dass ich auf der einen Seite zum Beispiel sehr viel Freiraum gebe und auf der anderen Seite aber sehr klar bin in dem, was das Ziel sein muss oder was erreicht werden muss. Das heißt, dass sehr viel Weichheit da ist, aber auf der anderen Seite sehr hart, konsequent gearbeitet wird. Das ist so ein bisschen, glaube ich, oder ich vermute und ich hoffe, dass das so ein bisschen, oder mein Wunsch wäre, dass ich so ein bisschen das Thema situative Führung damit irgendwie zeige. Ne? Es ist, wenn wir gerade von der Ukraine-Hilfe oder so sprechen, dann kann man nicht alle glücklich machen und man kann nicht allen helfen. Und das führt manchmal zu einer wahnsinnigen Traurigkeit, die aber nicht dazu führen darf, dass wir dann nicht weitermachen. Wenn wir alle in diese wahnsinnige Welle mit eingezogen werden, dann haben wir keine Möglichkeit mehr zu helfen. Und trotzdem ist es, glaube ich, so wichtig, total realistisch darüber zu sprechen, wie weh es tut und auf der anderen Seite, was wir trotzdem an Möglichkeiten haben, um zu helfen. Und diese Balance zu halten, in dem Moment das Richtige zu tun und sich selbst zu vertrauen, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Aber das versuche ich zu tun. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich andere fragen.
Okay. Also so jetzt mit Blick auf unsere Community wäre da wahrscheinlich so der erste Tipp, das Vertrauen in sich selbst zu stärken und die Entscheidung auch
dann durchzuführen, wenn man sie getroffen hat und der Sache zu vertrauen und aber trotzdem auch zu wissen, okay, ich kann nicht alles heilen, nicht alles schaffen, nicht jedem helfen.
Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, immer in Bezug auf sich selbst, sich zu challengen, ob die Werte, die man gerade leben will, die ja teilweise sehr alte Werte sind, weil man für Gerechtigkeit steht aus der Vergangenheit. Ich komme aus West-Berlin, für mich war das Thema West-Ost ein Riesenthema. Für mich ist Gerechtigkeit und Freiheit sozusagen total wichtig. Für mich bedeutet das aber was ganz anderes als für dich. Das heißt, das für sich zu wissen, wofür man steht, wer man wirklich ist, wer man sein möchte, da aber auch offen zu zeigen, dass man noch nicht fertig ist, sondern dass das irgendwie auch ein Prozess ist, das mit anderen zu teilen, sich verletzlich zu zeigen, nicht indem man sagt, oh Gott, das ist alles so schrecklich, sondern indem man sagt, aber ich weiß es nicht, ich habe nicht alle Antworten, aber ich gebe mir Mühe, gerade die Antworten zu finden, diese Offenheit zu haben und sozusagen dann für mich der nächste Schritt wirklich, sich immer wieder in die Reflexion zu begeben, nicht immer wieder selbst zu hinterfragen, das meine ich nicht, sondern immer wieder in die Situation zu gehen, war das wirklich ein Fehler? Warum nenne ich das eigentlich Fehler? Weil es nicht so gekommen ist, wie ich wollte. Wie kann ich jetzt das, was mir jetzt vor den Füßen sozusagen liegt und sich nicht gut anfühlt, wie kann ich das eigentlich nutzen, um daraus Baumaterial zu machen, um die Brücke zu bauen zu etwas anderem oder neuem? Ne? Das ist, glaube ich, das ist so mein Wunsch, dass wir da viel mehr hinkommen.
Zwischen Sport, Führung, sozialem Engagement, wie schaffst du da die Brücken oder was ist der rote Faden in deiner Arbeit?
Ich glaube, der Kern insgesamt ist immer schon, dass der Wunsch, Win-Win-Situationen zu schaffen, also Empowerment zu schaffen für jemand anders oder auch für uns oder für mich oder für die Situation. Und vor allem Lösungen zu schaffen, weil ohne Lösungen, und ich rede wirklich von ganz praktischen Dingen, also die Politik ist oftmals, hat das richtige Thema. Das Problem ist nur, dass das auf einer solchen Metaebene ist, dass wir uns alle gar nicht mehr angesprochen fühlen, weil es im Grunde genommen die wirkliche Umsetzbarkeit, das wirkliche Empfinden, wie hilft es jetzt mir, überhaupt nicht mehr gegeben ist. Und deswegen gehen auch so viele von irgendwie Ministerien oder so dann in die NGO-Welt oder auch in die Wirtschaft, weil es da so viel anfassbarer wird. Und das zu vereinen, ne, das Thema Wirtschaft, das Thema Politik, Wissenschaft, dieses NGO-Leben, also für die Gesellschaft etwas zu tun, Herausforderungen gemeinsam lösen zu wollen, das ist schon tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig antreibt. Und das geht auf verschiedenen Ebenen und das hat verschiedene Antworten, aber die braucht es leider auch.
22 hast du mit We Are All Ukrainians ja in kürzester Zeit die Hilfsorganisation aufgebaut. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Und zweite Frage, wie gehst du mit der Verantwortung um, mittlerweile oder ja auch eigentlich seit Beginn eine Entscheidungskraft auf plötzlich Tausende von Menschen zu haben?
Also wie sich das entwickelt hat, ist, glaube ich, schon allein ein Podcast wert, weil das tatsächlich mannigfaltig ist. Ich glaube, was sich geändert hat, ist unsere Weltsituation und damit eben auch ganz viel der Blick auf, müssen wir eigentlich was für andere tun oder müssen wir nicht erstmal bei uns anfangen? Das hat Trump hervorragend vorgemacht. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Es wird für einige funktionieren, für einige wenige, aber nicht für die Masse und auch nicht für eine gute Weltgemeinschaft. Also hat sich natürlich das ganze Spenderverhalten insgesamt gedreht. Aber das ist nicht nur auf die Ukraine bezogen, das ist nicht nur auf uns bezogen, sondern das ist insgesamt einfach etwas, was wir beobachten. Und was wir aber auch beobachten, ist, dass wenn wir wirklich sehr offen und transparent kommunizieren und Antworten finden wollen, Lösungen finden wollen, wie wir wirklich auch einfach helfen können, weil am Ende ist es immer noch so, wenn wir helfen, dann sind wir glücklicher. Ne? Und das vergessen wir irgendwie. Und das heißt nicht, dass wir helfen müssen und jeden Tag Geld spenden müssen. Das ist es eben nicht, ne? Sondern dass wir in der Gemeinschaft zusammenkommen, dass wir diskutieren, dass wir für andere aufstehen. Also es ist mannigfaltig, was du machen kannst. Und deswegen braucht es einfach immer wieder auch Anstöße, immer wieder Kampagnen, immer wieder neue Themen, die sozusagen auch Lösungen finden wollen. Ne? Also, und das ist natürlich so, dass gerade Kinder die verletzlichste Zielgruppe sind und natürlich auch die Zielgruppe, mit der man am meisten auf die Tränendrüse drücken kann. Und ich glaube, das wollen wir gerade nicht. Ne? Und wir wollen auch nicht gegen etwas sein. Ich könnte ja auch die ganze Zeit gegen Putin sein, aber das hilft uns ja nicht, sondern dann kommen auch die ganzen Trolle raus, die mit denen ich mich dann beschäftigen muss, die mir dann auch natürlich zwischendurch Angst machen, sondern wir wollen ja eigentlich für etwas sein, wir wollen für die Kinder etwas entwickeln, auch wenn es davor ein Leid gegeben hat. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und was war die zweite Frage?
Wie du mit der Kraft deiner Entscheidung umgehst und der Verantwortung.
Der Verantwortung, ja. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, das habe ich natürlich aus dem Sport gelernt, harte Entscheidungen zu treffen. Das muss man gelernt haben, damit man in den Situationen, wenn es wirklich darauf ankommt, sozusagen vom Bauch und Kopf kombinieren kann und daraus sehr schnell mit einem guten Gefühl vorangehen kann und diese Entscheidung treffen kann. Ich glaube, die Verantwortung für Menschen habe ich so nicht gespürt. Ich habe das Leid extrem gespürt. Und gegen das Leid etwas zu tun zu können, weil wir Antworten bieten können, das war sozusagen, so rum habe ich es für mich gedreht oder so habe ich es automatisch gespürt und nicht die Schwere der Verantwortung. Ich glaube, würdest du jetzt aber Freunde fragen, dann ist das schon so, dass sie ganz oft sagen, man spürt den Schmerz der Welt auf deinen Schultern manchmal. So. Und das ist, glaube ich, zweierlei. Ich glaube, das eine ist, dass ich so viel auch darüber spreche, dass es für mich gar nicht mehr die Schwere oder der Schmerz ist, sondern meine Realität, die aber nicht damit zu tun hat, dass ich mich so fühle, wie es oft dann auch wahrgenommen wird. Und das merke ich, dass immer, wenn du in diesem NGO-Bereich auch mit anderen Leuten sprichst, dann reden wir sehr schnell sehr tief über diese Dinge, die man dann im Freundschaftsumfeld gar nicht unbedingt immer so teilen kann, weil das nicht deren Realität ist, nicht deren Alltag ist. Und dann kommt das manchmal vielleicht so rüber. Aber ich empfinde das tatsächlich nicht so. Ich empfinde es als, ich fühle mich wahnsinnig dankbar, helfen zu dürfen und helfen zu können mit unserem Team. Ja.
Du hast gesagt, du hast gelernt, wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen zu können. Es ist die Routine, die sich daraus irgendwann ergeben hat, dass du gesagt hast, okay, habe ich jetzt schon 10-mal gemacht, kann ich mittlerweile? Oder was hat dir geholfen, das beim 3. Mal auch erst zu machen?
Was mir tatsächlich geholfen hat, ist, dass ich ein System entwickelt habe, zu verstehen, welche Art von Entscheidungen fallen mir schwer, welche fallen mir leicht, welche muss ich sehr schnell systematisieren, damit ich mich auf die wirklich Großen konzentrieren kann, dass ich Platz habe für das, was wirklich wichtig ist. Und wo stelle ich mir auch selbst ein Bein, weil ich die Großen vielleicht gar nicht entscheiden will und mich damit auch nicht auseinandersetzen will. Und deswegen habe ich täglich dann irgendwie so einen Quatsch, soll ich den Post wirklich posten? Was ziehe ich denn jetzt hier eigentlich an? Was essen wir und so weiter? Und dieses System, was es für mich vorher nicht gab, ich habe es nicht gefunden, das hat mir extrem schnell geholfen, auch zu sagen, wenn das so eine Entscheidung ist, welche Tools habe ich denn dann, um schneller voranzukommen? Darüber spreche ich auch ganz, ganz viel, weil es mir total wichtig ist, weil gerade Frauen, die so viel entscheiden müssen im Alltag, aber so viel banale Sachen entscheiden müssen und sich so viel damit aufhalten, dass sie verstehen müssen, dass sie das systematisieren müssen, damit sie sich auf die größeren Dinge konzentrieren können.
Wo hast du dieses System kennengelernt? Das klingt nach so einem Mentoring-Programm oder online?
Ja, genau, das ist meins. Also ich habe das für mich und Aha. Ich biete das im Moment tatsächlich auch an, als Vorträge teilweise, aber auch als Workshop. Aber in dem Workshop gehen wir tatsächlich, der ist im Oktober, da gehen wir tatsächlich Entscheidungen einmal durch mit den Teilnehmern. Also wir haben einen Canvas, bei dem wir wirklich sagen, ist das wirklich die Entscheidung, um die es geht? Und dann gehen wir die einmal wirklich gemeinsam durch, damit sie das systematisiert beim nächsten Mal ein bisschen einfacher haben. Genau, das wäre mein Wunsch. Mal gucken, ob das so funktioniert. Aber bei mir hat es geholfen.
Okay, dann gibt es aber ja auch noch eine Methode von dir, die du gemeinsam mit Wladimir Klitschko entwickelt hast, die Face-the-Challenge-Methode. Was steckt da dahinter?
Unser Wunsch und unser Ziel war es, die ganzen Erfahrungen, die Wladimir im Boxbereich gesammelt hat oder sammeln musste, es waren ja sehr viel, sehr auch wirklich harte Dinge dabei und auch nicht wirklich positive Dinge dabei. Und trotzdem hat er es geschafft, so positiv da rauszugehen. Da war die Frage, wie schaffen wir es, von diesen Erfahrungen zu lernen? Man sagt immer, was können wir von Sportlern lernen? Und dann kommt ganz oft die Situation, dass dann ganz viele ja auch sagen, na ja, gut, aber ich will ja kein Boxweltmeister werden. Nee, aber die Frage ist, wie wir eine Brücke dahin bauen können. Und diese Brücke haben wir mit Face the Challenge als Methode gebaut. Wir haben Bücher dazu geschrieben, sowohl ein Methodenbuch als auch ein Workbook, wo man einfach so ein bisschen sich darauf konzentrieren kann und einmal die Methode durchlaufen kann. Wir bieten das in den verschiedensten Bereichen mittlerweile an, auch in DAX-Unternehmen als Consulting, weil wir immer wieder sagen, am Ende sind vor allem in den nächsten 5 Jahren schon die Menschen das Entscheidende in einem Unternehmen. Und die zu, wir würden es nicht motivieren nennen, aber am Ende ist es das Wort, was man so kennt, ne? Also sozusagen die ins Tun zu bekommen, ihre Willenskraft zu bekommen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade zählt. Vor allem, weil KI so viel übernehmen wird, weil so viel Unsicherheit herrscht. Es ist sowohl für die Mitarbeiter wichtig als auch für die Unternehmen, damit man weiß, mit wem kann man wirklich jetzt nach vorne gehen und mit wem kann man es vielleicht eben auch nicht.
Okay. Zum Abschluss spannen wir nochmal den Bogen zu den Finanzen. Und da würde mich interessieren, gerade was jetzt Finanzentscheidungen angeht, was du unseren Hörerinnen dafür mit auf den Weg geben würdest.
Also, es gibt eigentlich nur eine Sache, die für mich wirklich wahnsinnig wichtig ist. Macht euch nicht abhängig von irgendjemandem, sondern findet euren eigenen Weg, was auch immer das heißt, aber habt eure eigenen Finanzen im Blick, habt eure eigenen Finanzen unter Kontrolle und wisst, dass ihr am Ende des Lebens, egal wie viele Kinder oder keine Kinder, ob Mann oder Frau oder wen auch immer ihr an der Seite habt, Eltern, dass ihr nicht diese Abhängigkeit habt, beziehungsweise immer in der Unabhängigkeit bleiben könnt. Und das geht nur, wenn man sich sehr früh damit auseinandersetzt. Und ich weiß, dass das nicht schön ist, aber das ist einfach überlebensnotwendig, weil die Armut, die wir haben, gerade für Frauen in der Rente, ist eine Katastrophe. Und zwar für jede Einzelne. Fürs System sowieso, aber vom System rede ich nicht, sondern keiner möchte so am Ende des Lebens, wenn er auch gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat, keiner möchte so sein Lebensende verbringen. Und darüber muss man sich jetzt Gedanken machen, nicht wenn es soweit ist, dann ist es nämlich zu spät.
Jeder Tag ist der beste, um loszulegen und alle, die zuhören, machen das hoffentlich ja auch schon. Daher die Abschlussfrage, wie denkst du über Geld und was möchtest du beispielsweise, dass deine Tochter mal über Geld weiß?
Also ich denke über Geld, dass es wichtig ist, dass wir es brauchen und dass es ohne in unserer Kapitalgesellschaft überhaupt gar nicht möglich ist, damit oder kapitalistischen Welt zu leben. Ich habe aber auch gelernt, dass es sehr relativ ist. So wie Erfolg, so wie Druck, so wie alles in unserem Leben. Das heißt, wir brauchen das, um ein gutes Leben zu führen. Ich brauche nicht übermäßig, um ein besseres Leben zu führen, sondern ich habe gelernt, dass mehr Geld eher auch Unglück bringen kann oder Gier nach mehr. Ne? Das habe ich kein Interesse dran. Ich ziehe mein Glück von anderen Dingen. Ich möchte, dass meine Tochter, die ja schon groß geworden ist in Corona und gar keinen Bezug zu Geld haben musste, weil sie gar nicht, und das waren die ersten Jahre, ne? Also es wäre schön gewesen, wir fangen jetzt mit Taschengeld an, sie ist 12, weil sie keinen Bezug hat zu Geld. Sie hat jetzt ihre ersten Gelder und muss, wenn sie jetzt Klamotten kaufen will oder irgendwas kaufen will, muss sie das davon zahlen. Sie muss dafür hart arbeiten. Ich möchte, dass sie versteht, dass Geld etwas ist, was das Leben einfacher machen kann, aber dass es nicht der Glücksbringer ist.
Okay.
Aber dass man auch hart arbeiten muss, um was zu erreichen, ne? Und es ist jetzt auch egal, ob das Glück oder Geld ist, aber ohne Geld wird es halt irgendwie schwieriger.
Super. Danke für deine wertvolle Arbeit und dass du die Insights und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und an alle Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal.
Bald.